Die sind extrem, extrem intelligent. Okay. Ja, sie sind extrem intelligent.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Vogelfreunde und Vogelfreundinnen, zu einer neuen Folge von Reingezwitschert. Wir sind's wieder hier, der werte Martin.
Hallihallo.
Und ich, Fabian, und wir freuen uns auf eine neue Folge. Das ist Folge Nummer 38.
Und was hast du uns mitgebracht als Vogelfakt?
Komm, Martin, starten wir doch mal gleich rein. So. Ich habe natürlich was rausgesucht. Okay, und an der Zahl saß ich echt lange. Da ist richtig einen abgebrochen, aber ich finde, ich habe was Cooles gefunden. Auf dem 38. Breitengrad, nördlichen Breitengrad, befindet sich Fukushima. Nach dem Unglück 2011 sind die Brutbestände der örtlichen Vögel extrem eingebrochen durch das Unglück. Und auch 10 Jahre später oder über 10 Jahre später erholen sich die Bestände nur extrem langsam. Also man hat vielleicht schon mal von Tschernobyl gehört, da wiederum ist die Wildnis so zurückgekehrt, aber das braucht einige Jahrzehnte. Ja. Das ist mein unnötiger, extrem lang recherchierter Vogelfakt.
Bisschen deprimierend, aber nichtsdestotrotz natürlich richtig und interessant, ne?
Ja.
Und vielleicht was etwas Witzigeres, ich sehe gerade deine Söckchen, du sitzt ja hier immer ohne Schuhe.
Ja.
Ich sehe da Vögel drauf. Das sind aber keine heimischen, ne? Das sind doch nordamerikanische, südamerikanische.
Genau. Ja, das ist, glaube ich, das sind nordamerikanische Weisen.
Ja. Kriegt man also nicht hier die Socken wahrscheinlich, ne?
Ja.
Schade.
Ich habe den Text dazu, glaube ich, nicht gelesen.
Nee.
Aber vielleicht ist das auch. Okay, so.
Ja, okay.
Das
lassen wir.
Ja, sind schöne Socken. Ja, Martin, aber das lenkt dich nicht ab, oder? Können wir trotzdem aufnehmen?
Nö, sehr gut. Das geht.
Okay, dann starten wir mal ins Thema. Es ist der 31.10., zumindest wenn ihr es heute am Tag der Veröffentlichung hört. Es ist also Halloween und passend dazu widmen wir uns in dieser Episode wieder einer Vogelgruppe, so wie wir es auch schon bei den Eulen mal gemacht haben, und zwar den Rabenvögeln.
Ja, eine viel gewünschte Folge von euch da draußen. Auch ein Thema, was immer wieder den NABU erreicht. Ich glaube, das ist euch allen bekannt. Also Rabenvögel kämpfen mit Vorurteilen, aber sie haben wenigstens genauso viele Liebhaberinnen. Und deswegen wollen wir das Thema heute mal ein bisschen beleuchten.
Genau. Und wir werden natürlich auf diese extreme Intelligenz auch eingehen. Das sind wirklich beeindruckende Geschichten. Also freut euch drauf. Wir freuen uns auch. Aber zuerst gibt es natürlich wieder eine Einsendung. Und die kommt heute, die kam per Mail von Birgit. Vielen Dank. Und es geht, war eine Anfrage oder eine Nachricht zu den lustigen Vogelsounds zu dieser Episode. Die hat echt Spaß gemacht, die Sound.
Ja, auf jeden Fall. Müssen wir unbedingt nochmal wiederholen. So, und Birgit schreibt, so eine schöne Folge. Ja, fanden wir auch. Dankeschön. Habe mehrfach lachen und schmunzeln müssen und euch habe ich den Spaß dabei auch angemerkt. Ich habe den Gelbschnabel-Sturmtaucher vermisst, habe ihn mal auf Madeira gehört und ihn zunächst für den Klang eines Handys gehalten.
Ja, und das ist jetzt nicht direkt eine Frage, aber ich finde es echt schön. Und Birgit, wir haben nachträglich für dich hier den Gelbschnabel-Sturmtaucher oder besser gesagt den Cowie-Sturmtaucher. So heißt er jetzt, weil die Gelbschnabeltaucher wurden aufgeteilt. Die atlantische Art ist der Cowie-Sturmtaucher und die andere Art ist der Sepia-Sturmtaucher, die so im Mittelmeer vorkommt. Und ich habe den Ruf mitgebracht und wir hören rein. Echt ein schöner Sound. Kennst du den, Martin?
Nee, ich bin gespannt.
Freu dich. Schön. Am Tag suchen die nach Nahrung. Und nachts kehren die zu den Brutfelsen zurück und dann hört man diese Sounds. Also wer in der Nähe campt, der freut sich über eine ordentliche Lärmkulisse. Schön, schöner cool. Sound und danke dir, Birgit. Okay, und damit kommen wir auch schon zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
So, was gibt es heute Neues aus der Vogelwelt zu berichten? Fabian, ich fange mal mit deiner Schlagzeile an. Tote Zugvögel durch Unwetter. Schwalben in Süddeutschland und Österreich betroffen.
Ja, und da geht es um die schlechten oder um die sehr eindrücklichen Unwetterereignisse Mitte September in Süddeutschland und Österreich. Also von starker Kälte, extrem nassen Wetterlagen, die teilweise zu Überschwemmungen und Starkregen geführt haben. Was das auf die Vogelwelt für eine Auswirkung hatte, hat man vor allem an den Schwalben gemerkt. Es gab viele, viele tote Schwalben leider. Schätzungen gehen so von mehreren 10.000 Vögeln aus oder so von ungefähr 10.000 mindestens. Und das betraf eben vor allem Schwalben, aber auch Mauersegler, die auf dem Weg in den Süden waren. Grund dafür sind vor allem, dass sie In diesen Wetterlagen konnten sie nicht weiterfliegen, aber auch ihre Nahrung, Fluginsekten, war nicht mehr verfügbar, die bei Regen nicht jagdbar sind. Und das Ganze zusammen mit der Kälte und den Winden hat dazu geführt, dass die Vögel verhungern und erfrieren. Und zum Glück gab es einige Tierschutzvereine und Bürgerinnen und Bürger, die da sehr aktiv wurden und sich dafür eingesetzt haben, die Schwalben ja, zu sammeln, die teilweise echt halb tot am Straßenrand waren oder an Brücken oder wo auch immer. Und man hat sie versucht, gesund zu pflegen, damit sie wieder fliegen können. So. Viele sind auch zum Beispiel durch die Unwetterlagen an so Taubenabwehrspießen leider aufgespießt worden, weil sie nicht mehr wussten, wo sie landen sollten. Also schon ziemlich dramatisch, aber umso schöner, dass sie einige Schwalben retten konnten.
Fabian, ich sehe, du hast noch eine zweite News mitgebracht. Und zwar geht es da um den Mockingbird. Der wurde gespottet. Ist das ein kleines Wortspiel?
Ja, gefällt's dir?
Ja, ich bin erst nicht drauf gekommen. Aber zur Aufklärung, Mockingbird heißt im Deutschen Spottdrossel. Ja, Ausnahmeerscheinung in NRW. Was ist denn da passiert?
Ja, vielleicht kennen einige von euch den Vogel von Tribute von Panem. Ist ein nordamerikanischer Singvogel. Es gibt einige Spottdrosselarten und es wurde in NRW eine Gartenspottdrossel gesichtet. Also ein nordamerikanischer Brutvogel in NRW. Es war nicht der erste. Es gibt so eine Handvoll Nachweise in der Westpaläarktis, also quasi so Europa, Nordafrika und noch ein Teil von Kleinasien. Aber es war der erste für Deutschland und es gab generell erst eine Handvoll in ganz Europa. 1982 den ersten übrigens. Ja, und was dann passiert ist, es sind ganz viele Vogelfans dahin gepilgert. Natürlich. Über 700 Leute waren da. Und auch Leute aus Finnland, aus Spanien. Also wirklich eine extrem, extrem seltene Sichtung. Und was ein bisschen komisch ist, dieser Vogel ist eigentlich auch in Nordamerika gar kein Zugvogel. Also es ist nicht besonders, auch jetzt nicht der leistungsstärkste Flieger, muss man sagen. Über die Frage wird dann in der Community viel diskutiert, ist das jetzt ein Wildvogel? Das ist für viele auch darüber entscheidet, fahre ich da jetzt hin, gucke ich mir den Vogel an, check den auf meiner Liste oder ist es vielleicht ein Escape, also ein Vogel, der aus Gefangenschaft geflüchtet ist. Darüber diskutiert man. Es gibt einige Argumente, die dafür sprechen, dass es ein Wildvogel ist, er hat keinen Ring, man sieht an seinem Gefieder auch jetzt keine starke Abnutzung von Käfigspuren oder sowas zum Beispiel. Allerdings spricht auch dagegen, es ist ein Standvogel, es ist ein Gesangsvirtuose, die können extrem viele Sounds nachmachen.
Okay.
Also ich glaube, bei Tribute von Panem ist es doch auch das Symbol der Revolution mit dem, ich weiß gar nicht, wie geht denn das Sound? Irgendwie so, keine Ahnung, ich kann es nicht nachmachen. Auf jeden Fall, wird da viel diskutiert. Sehr spannend und das wollen wir euch natürlich einmal mitteilen, diese Info.
Ja, wenn ihr dazu nachlesen wollt, dann geht in unsere Shownotes, da findet ihr die Links zu den News.
Thema der Woche.
Ja, heute geht es also um Rabenvögel.
So ist es.
Und wie viele Rabenvögel haben wir denn eigentlich in Deutschland?
Tja, wir können ja abwechseln, Martin.
Ja.
Dann fange ich an mit Rabenkrähe.
Rabenkrähe. Nebelkrähe.
Kolkrabe.
Tannenhäher.
Elster.
Eichelhäher.
Dohle.
Jetzt muss ich schon überlegen. Saatkrähe.
Alpendohle,
ja. Jetzt sind wir bei 9. Ich glaube, da hört es auf.
Da hört es auf, ja.
Weil die Alpenkrähe kommt bei uns nicht vor, ne?
Ja, und dann nee. Martin, mit dem Hähern haben wir ja schon auch was verraten. Also die meisten verbinden nur diese schwarzen Vögel mit Rabenvögeln. Aber auch Eichelhäher, Elster oder der Tannenhäher zum Beispiel gehören auch zu den Rabenvögeln. Und Rabenvögel wiederum gehört zu den Singvögeln. Der Kolkrabe ist sogar der größte Singvogel der Welt.
Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, wie gut sie singen können aus unserer Sicht, sondern eher mit der Art und Weise, wie sie ihre Stimme formen, oder?
Genau, ja. Und mit der taxonomischen Verwandtschaft, die damit einhergeht. Genau, also nicht nur die Schwarzen, sage ich mal, gehören dazu, sondern auch die Häher oder die Elster. Und Krähe ist nicht gleich Rabe und Rabe nicht gleich Krähe. Es gibt auch noch die Rabenkrähe, die Verwirrung perfekt macht. Also als Raben bezeichnet man wirklich diesen großen Kolkraben und Krähen sind zum Beispiel Arten wie Saatkrähe, Nebelkrähe, Rabenkrähe oder sowas.
Genau, insgesamt gibt es übrigens über 142 Arten weltweit, also nicht nur die bei uns vorkommen natürlich, sondern da gibt es auch noch ganz viele tropische Arten und ja.
Ja und viele begleiten uns auch irgendwie in städtischen Umgebungen und sind sehr präsent, kommen uns sehr häufig vor und es hat auch zu vielerlei schlechten Images geführt. Und mit ein paar Sachen möchten wir heute gerne ansprechen. Zum Beispiel Nummer 1, die diebische Elster. Was hat es damit auf sich?
Ja, das hört man ja immer wieder. Die Elster klaut, die geht auf Glitzerndes und Glänzendes. Das scheint tatsächlich ein Vorurteil zu sein, was sich irgendwie schon sehr lange hält. Es gibt da wohl ein Gemälde, ich weiß nicht, stammt das von 1519? Ich weiß nicht, wer es gemalt hat, aber da sieht man wohl eine Elster, die anscheinend ja, Schmuck klaut. Oder es gibt sogar die diebische Elster als Oper von Rossini, Uraufführung 1817.
Sehr, sehr altes Vorurteil, was sich gegebenenfalls mal aus einer Einzel- oder naja, vielleicht hat man mal eine beobachtet und das ist natürlich dann erzählenswert. Man erzählt es weiter und irgendwie hat sich daraus vielleicht ein Märchen gebildet. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, entspricht nicht der Wahrheit. Also es gibt sogar eine Studie aus England, die zeigt, dass sie eher Angst vor glitzernden Objekten haben. Also sie sind sehr intelligent, sie sind sehr neugierig, aber sie gehen jetzt nicht besonders auf irgendwelche glitzernden Gegenstände, im Gegenteil, sondern sie erkunden lieber Dinge, die nicht glitzern.
Aber da denke ich natürlich gleich auch an den Fall aus Belgien, wo eine Elster ihr Nest aus diesen Vogelabwehrdrähten gebaut hat.
Jo, aus diesen Vogelspikes so eine Art genau. Schutz gebaut hat.
Ja.
Cool, weiter geht's.
Ja, ein anderes Vorurteil, was man sehr oft hört, was sehr oft auch an uns, an den NABU herangetragen wird, ist, dass Krähenvögel zum Verlust der Biodiversität unter den Singvögeln führen. Also viele sagen, ich habe ganz viele Elstern und Krähen in meinem Garten und die Singvögel, Meisen und so weiter sind alle zurückgegangen. Ja, das ist natürlich, man könnte schnell diesen Schluss ziehen, wenn man natürlich sieht, wie eine Elster zum Beispiel ein Amselnest ausräumt. Also das habe ich selbst auch schon erlebt auf meinem Balkon, als da eine Amsel gebrütet hat. Da kam die Elster also mehrere Male, bis dann alle Eier weg waren.
Sie sind Eierdiebe, sie fressen auch Jungvögel, das können wir nicht leugnen. Auch bei Feldvögeln wie Kiebitzen wird das viel diskutiert, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Also ja, sie fressen Fleisch, sie fressen Jungvögel, das passiert. Und auch bei JägerInnen sind sie sehr verhasst, weil sie das Niederwild in Anführungsstrichen, also so ne, Hasen, Fasene schlagen. Aber das ist ihr natürliches Beutespektrum. Also auch süße Eichhörnchen, auch sogar Spechte fressen Eier und das macht nur einen winzigen Prozentsatz, dazu gibt es auch mehrere Studien, ihres Nahrungsspektrums aus.
Ich habe zum Beispiel letztens auch beobachtet, wie Nebelkrähen Ringeltauben angegriffen haben, die noch gebrütet haben im Oktober. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, sondern mehrmals in diesem Jahr. Aber ich habe auch genauso häufig beobachtet, wie Ringeltaubenküken flügge geworden sind. Also das sind manchmal auch, sage ich mal, Beobachtungen, die man dann schnell oder die man zu viel Gewicht gibt, wenn man zum Beispiel eine Elster sieht oder eine Krähe, die einen Vogel frisst. Das bleibt natürlich eher hängen als eine andere Beobachtung.
Das ist natürlich so eine Unterscheidung, gute Vögel, böse Vögel. Ist ein bisschen schwierig. Also was beurteilen wir so? Und der Nachwuchs der Vögel, was Martin auch schon gesagt hat, das sind viele Eier und in der Regel viele Jungvögel. Da ist so ein Verlust durchaus, ich sag mal, normal und eingeplant. Und Krähen sind einfach, oder Rabenvögel sind Opportunisten. Die sind sehr intelligent. Ja, man muss sagen, sind eigentlich die Menschen unter den Vögeln. Auch die Bedingungen haben sich für die Krähen an mancher Hinsicht verbessert. Also beispielsweise die Landwirtschaft, diese übersichtlichen Monokulturen, ist für so einen Jäger auf Sicht ein Vorteil. Die haben es in so ordentlichen Forsten oder ordentlichen Gärten und Monokulturen leichter, Nester ausfindig zu machen, die sie ausräubern können, als wenn das jetzt eine Brache wäre, die ganz verschiedene Strukturen hätten oder einen naturnahen Garten beispielsweise.
Und auch im Zusammenhang mit dem Vogelartenschutz werden Krähen oft vorgeführt oder herangeführt, wenn es zum Beispiel um Wiesenvögel geht, also wie den Kiebitz, den noch amtierenden Vogel des Jahres, der ein offenes Nest auf dem Boden hat, was sehr exponiert ist, sehr gut einsehbar ist, wenn man es dann entdeckt. Und auch da wird oft den Krähen vorgeworfen, dass sie eben für den Rückgang dieser Art verantwortlich sind. Da muss man aber bedenken, dass oftmals eben Bodenprädatoren, also Füchse, Marder, Marderhund, Waschbär und so weiter, die sind eher dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Wiesenvögel zum Teil stark zurückgehen.
Es gibt auch Studien, was die Kiebitze beispielsweise angeht. Und der Großteil dieser Population, was Martin auch schon gesagt hat, konnte man auf Raubsäuger schließen, weil 70-90% beispielsweise in einer Studie bei Nacht geräubert wurden. Und da jagen nicht die Krähen, sondern halt eher die Raubsauger. Oder mit Kamerafallen gibt es ebenfalls Dokumentation davon.
Ja, und was wir auch oft hören ist, die Krähenpopulation oder die Elsterpopulation, die nehmen einfach rasant zu. Warum kann man dem nicht Einhalt gebieten? Und da muss man sagen, das ist eine recht subjektive Einschätzung, denn oft ist es so, dass sich Krähenvögel in Schlafgemeinschaften zusammentun, gerade so im Herbst und im Winter, also außerhalb der Brutzeit. Und dann kann leicht der Eindruck entstehen, oh, hier die Population steigt hier über ein tragbares Maß sozusagen an in der Siedlung. Und was noch dazu kommt, im Winter haben wir oft Zuzug von Vögeln aus anderen Teilen Europas, die dann ebenfalls hier den Herbst und den Winter verbringen.
Die Siedlungsdichte im ländlichen Raum von den Rabenkrähen beispielsweise sind nur ungefähr ein Revierpaar pro Quadratkilometer. Das ist nicht so viel in der Brutzeit. Und ich meine, in der Zeit sind ja auch die anderen Vögel am Brüten und passiert dieser verhasste Eierdieb. Und wenn man sich die Langzeittrends anguckt, nehmen Rabenkrähe, Saatkrähe und Keulgrabe schon zu innerhalb der letzten 40 Jahren, aber auch nicht drastisch, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und stabile Populationen, so wurde eingeschätzt, die Nebelkrähe, Alpendohle, Dohle, der Eichelherr und der Tannenherr.
Ja, und oft hört man auch die Forderung, schießt die Vögel ab. Das ist natürlich nicht so einfach und auch nicht im Sinne des Vogel- und des Artenschutzes, denn alle Vogelarten sind laut EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt. Sie dürfen also nicht einfach gejagt oder dezimiert oder entnommen werden.
Einige Rabenvögel haben jedoch Jagdzeit in manchen Bundesländern oder es gibt Tötungen mit Ausnahmegenehmigungen. Bei Saatkrähen beispielsweise passiert es manchmal. Dass das keine gute Maßnahme ist, versuchen wir mal einfach zu erklären. Also wenn man einen Brutvogel schießt, dann wird das Revier neu besetzt. So, weil die sind territorial, das Paar verteidigt das Revier und wenn man das schießt, kommt ein neues. Wenn man die Nichtbrüter schießt, das sind eigentlich die, die quasi die größte Bedrohung für die Brüter sind. Also nicht brütende Vögel räubern, zum Beispiel nicht brütende Rabenkrähen, räubern auch gerne bei anderen Rabenkrähen. Das ist quasi die größte Feinde sind die Rabenvögel für sich selbst. So, schießt man jetzt nicht Brüter, erhöht man sozusagen den Erfolg für das brütende Paar.
Das ist übrigens auch ein Grund, warum zum Beispiel Arten wie der Keulgrabe einst so selten waren, weil ihnen nachgestellt wurde, weil sie massenhaft abgeschossen wurden. Neben anderen Faktoren natürlich auch. Aber das hat dazu geführt, dass er in Deutschland und in Mitteleuropa und in vielen anderen Teilen ja zum Teil bis an die Existenzgrenze sozusagen ja, dezimiert wurde.
Also wirklich mit brutaler Jagd kann man vielleicht so eine Population schon an die Ausrottung bringen, aber das kann ja auch nicht unser Ziel sein. Nur weil eine Art räuberisch ist und Fleisch frisst in Anführungsstrichen, also können wir die auch nicht ausrotten. Und das finde ich, das hat zum Beispiel auch der Chef von der Bundesschäfergemeinschaft gesagt, es kann keine Lösung sein, weil die haben auch ein Problem, auf das wir jetzt kommen, dass wir eine Art ausrotten, nur weil wir, ja, weil uns das nicht passt, wie sie sich verhält.
Und ja, gerade Stichwort Schafe, Keulgraben, das ist auch etwas, was man häufiger in den Medien hört und liest. Denn es ist oft so, dass tatsächlich unter bestimmten Bedingungen bei der Schaf- oder bei der Kleinviehhaltung, dass es tatsächlich zu Fällen kommt, wo Keulgraben Lämmer zum Beispiel ja, fressen.
Da liest man auch viele sehr reißerische Schlagzeilen von hier Raben picken Lamm auf, fressen es lebend und so weiter. Da gab es Untersuchungen zu. Man hat rausgefunden, das sage ich mal vorweg, ja, es gibt diese Tötungen. Also es ist jetzt keine erfundene Lüge, ob sie in der Häufigkeit und so, wie das einem manchmal da generiert wird, stattfindet. Es ist eher nicht so, aber es passiert auf jeden Fall, das muss man sagen. Sie haben die Lämmer untersucht und es sind in 90% oder 95% sogar, waren es geschwächte Tiere, die sowieso Infektionen, schlechter Ernährungszustand, also die letztendlich auch ohne dieses Aufpicken oder auf diese Verfolgung durch, meistens Junggesellentrupps von Keulgraben gewesen, gestorben wären. Und es gibt weitere Faktoren, die halt die Keulgraben erstmal darauf aufmerksam machen. Sowas wie offene Fütterungen oder generell man lässt irgendwie tote Tiere zu lange liegen, beispielsweise, was halt dann diese Trupps, was die Neugier weckt.
Ja, oder auch wenn das Geburtsgeschehen in einer Lammherde zum Beispiel oder in einer Schafherde im offenen Gelände passiert und die Nachgeburt zum Beispiel dann noch liegt. Das lockt natürlich auch Rabenvögel an. Das sind ja eben Opportunisten, die eben nehmen, was sie finden können. Oder auch wenn wir kein gesundes Eltern-Kind-Verhältnis haben und die Schafherde vielleicht loszieht, das Lamm zurücklässt, dann ist das natürlich auch leichteres Opfer. Oder wenn auch keine Schutzräume für die Herde geboten werden. Also all diese Faktoren können dazu führen, dass es zu solchen, ja, Begegnungen kommt. Das heißt aber nicht, dass Rabenvögel oder Keulgraben in diesem Fall per se ja, schlechter Vögel sind.
Die sind extrem, extrem intelligent. Okay. Das könnte ein Slogan werden. Ja, sie sind extrem intelligent und aus dem Grund finden sie solche Nahrungsquellen auch heraus. Wir wollen euch ein paar Studien vorstellen, dass diese Vögel doch echt vieles drauf haben und dass man sie sehr wertschätzen sollte und diesen schlechten Ruf ein bisschen überdenken könnte. Fangen wir an mit vielleicht einem der berühmtesten Studien, der Werkzeuggebrauch. Da hat man bei neukaledonischen Krähen festgestellt, dass sie mit Ästen geschafft haben, sie haben so Häkchen daraus geformt und so weiter, kleine Ästchen genommen und haben es geschafft, so Maden zu fischen an eine Stelle, wo sie sonst nicht reingekommen wären. Also schon heftig und sie haben es sogar mehrstufig geschafft. Also wenn sie haben sich Werkzeuge gebaut, ein kleines Werkzeug, um ein größeres Werkzeug zu irgendwo rauszukriegen, um mit diesem größeren Werkzeug dann das Futter zu kriegen. Also echt cool.
Und Werkzeugherstellung und Werkzeugnutzung findet man auch bei unseren heimischen Krähenvögeln. Also auch da hat man bei Rabenkriegen untersucht, dass sie zum Beispiel Steinchen nehmen und werfen. Oder mit Stöckchen habe ich gelesen, dass sie zum Beispiel auch Eulen piesacken, um sie loszuwerden. Also auch da gibt es ganz verschiedene Methoden. Und das ist nichts, was dann alle Individuen dieser Art machen, sondern das sind oft Verhaltensweisen, die dann einzelne Gruppen oder Populationen entwickelt haben.
Und die sie dann durchaus auch weitergeben können an nachfolgende Generationen oder die andere Vögel lernen können. Das hat man bei einer Studie festgestellt auch, wo es um Masken, also da haben zwei forschenden Gruppen, also die eine hatten, weiß nicht, eine blaue Maske, nenne ich es jetzt einfach, die andere eine rote Maske und die mit der blauen haben die Vögel gefüttert und da gab es neutrale oder irgendwie eine positive Connection zu den Krähen und die mit der roten Maske haben die Vögel, immer wenn sie irgendwie untersuchen mussten, haben die Vögel gefangen. Also eben negative Assoziationen. Und man kann sich denken, wenn jemand, auch wenn er nichts gemacht hat, eine rote Maske auf, also quasi die schlechte Maske auf hatte, haben die Krähen da auch sehr aggressiv drauf reagiert oder ängstlich. Auch Jahre später haben diese Vögel noch negativ auf diese schlechten Masken reagiert, während sie neutral auf die anderen reagiert haben. Und auch Vögel, die gar nicht bei der Studie dabei waren, haben negativ darauf reagiert. Das heißt, dieses Wissen wurde weitergegeben und auch nach Jahren noch behalten. Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Also Rabenvögel sind per se auch sehr soziale Wesen. Also da gibt es oft auch Hierarchien und bestimmte Gruppenfunktionen sozusagen.
Es gibt Sozialsysteme bei den Dohlen, also so eine Art Krankenversorgung bei Familienverbänden, total irre.
Ein interessantes Experiment, was man auch, glaube ich, bei YouTube sehen kann, ist, wie Krähen das Prinzip der Wasserverdrängung nutzen, um an Nahrung zu gelangen. Und zwar ist der experimentelle Aufbau folgender. Es gibt ein Glas mit etwas Wasser darin und auf der Wasseroberfläche schwimmt ein Brotkrumen oder ich weiß nicht, was sie genutzt haben, irgendwas, was schwimmfähig ist. Und die Krähe kann dieses Stück Futter nicht erreichen. Und dann werden ihr Steine angeboten in verschiedenen Größen oder Dichten, glaube ich sogar. Ne? Mhm. Und dann nimmt sie diese Steine und wirft sie in das Glas und der Wasserspiegel, der Pegel steigt. Und irgendwann hat sie dann so viel Steinchen reingeworfen, dass sie mit dem Schnabel tatsächlich dieses Stück Futter erreichen kann und es dann letztendlich fressen kann.
Irre, finde ich. Auch konnten sie in dieser Studie unterscheiden, was sind gute Gegenstände dafür, also welche sind besonders schwer und besonders dicht, welche eignen sich gut und welche nicht. Also man hat ihnen diverse Gegenstände und sie wählten ganz gezielt, auch wenn sie die Sachen noch nicht kannten, aber auch so ein bisschen optisch wahrscheinlich, weil sie einschätzen konnten, wählten sie die schweren Dinge, um schnell an das Futter zu kommen.
Und Krähen und Krähenvögel denken ja auch voraus. Also sie legen sich zum Beispiel Vorräte an für den Winter. Sicherlich kennt ihr das auch, wenn Nebelkrähen, Rabenkrähen, je nachdem, wo ihr seid in Deutschland, zum Beispiel Walnüsse oder Haselnüsse in euren Blumenkästen verstecken. Das habe ich ganz oft erlebt, wenn dann plötzlich im nächsten Frühjahr da ein Haselnussstrauch in meinem Blumenkasten wuchs. Das ist auch etwas, was sie regelmäßig machen und sie erinnern sich auch an diese Stellen meistens. Aber es gibt auch ganz viele interessante Verhaltensweisen, denn sie wollen natürlich nicht, dass andere Vögel oder andere Tiere diese Verstecke zum Beispiel finden.
Wenn sie dann mich dabei beobachtet werden, dann tun sie manchmal nur so, als würden sie es verstecken und dann verstecken sie es heimlich woanders. Oder wenn sie es verstecken, in dem Moment beobachtet werden, kommen sie wieder und verstecken es nochmal woanders. Also ziemlich, ziemlich cool. Coole Sachen gibt's da. Und viel Grund, Rabenvögel echt nochmal mit anderen Augen zu betrachten. Martin, und ich finde, jetzt können wir zum Abschluss nochmal ein paar kleine Stimmen hören von
Rabenvögeln. Ja, unbedingt.
Sag mir doch mal, was das hier ist.
Ja, das Schackern. Das hatten wir auch schon mal in der Episode.
Mhm, war schon mal Bird of the Day, ne?
Genau, das ist die Elster, schwarz-weiß und hoffe ich auch in Siedlungen zu sehen.
Das hier?
Ah, da tue ich mich jetzt etwas schwer.
Das ist jetzt auch nicht so einfach. Es ist ein bisschen herber als der normale Ruf von Rabenkrähen oder Nebelkrähen.
Ich würde sagen, es ist die Saatkrähe.
Richtig, genau. Ne? Auch da gibt es auch Konflikte mit, die sind, machen so richtige Kolonien, die dann sehr, sehr lärmend sind. Aber ein unglaublich intelligenter und cooler Vogel auch. Okay, einen noch.
Ja, das ist auch schön und sehr markant und typisch. Ja. Das ist der Kolkrabe.
Das ist das Tiefkrächzende, das ist wirklich der Rabe. Sehr schön. Okay, Martin, das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde diese Intelligenz so beeindruckend und wirklich dieser Vergleich, das ist der Mensch unter den Vögeln, ne? Der macht sich viel zunutze und natürlich, er isst Eier, er frisst, was, welche Möglichkeiten ihm auch kommen, er nutzt das, aber das ist kein Grund, ihn ausrotten zu wollen, finden wir, und das wollen wir euch gerne mitgeben.
Ja, wir hoffen, ihr seht Krähenvögel jetzt mit anderen Augen, wenn ihr das nicht schon eh getan habt, und seht eher die Faszination hinter dieser Vogelgruppe.
Ja, und dass die Lösung da nicht totale Verfolgung ist, sondern eine funktionierende Landschaft. Flächen, wo genug Kiebitze brüten können, auch Verstecke haben, wo das dann eben nicht passiert, dass ein einzelnes Nest, was da ganz offen liegt, dann geräubert wird. Wo Vögel genug Brutmöglichkeiten und Versteckmöglichkeiten haben, um, sag ich mal, ja, in diesem natürlichen Netz auch wieder Platz dafür zu bieten.
Nabu-Gezwitscher.
Wir haben euch zwei Sachen mitgebracht. Zum einen das BirdLife-Magazin für alle. BirdLife kennt ihr vielleicht, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist eine riesige, weltweit zusammenhängende Organisation aus Naturschutzverbänden. Über 120 Naturschutzverbände auf der ganzen Welt, unter anderem aber auch der Nabu als einer der ältesten und auch größten Partner. Und wenn ihr beim NABU Mitglied seid, also das lohnt sich dann in doppelter Hinsicht, dann bekommt ihr nicht nur die Inhalte des NABU, sondern dann könnt ihr jetzt auch das Online-Magazin von BirdLife International erhalten. Zugang zum englischen Online-Magazin findet ihr unter nabu.de/nh-birdlife.
Ja, es ist ein Online-Magazin auf Englisch, wo ihr darauf zugreifen könnt, sehr immer die neuesten Conservation-News, und es ist frei, also kostenlos. Guckt da gerne mal rein, sehr interessante Artikel.
Ja, und dann haben wir hier noch eine News, die dich betrifft, Fabian, als einen der Autoren des tollen NABU-Vogelbuchs. Du machst Lesungen.
So ist es ja, ein bisschen Eigenwerbung. Also wer diese ganzen Fun-Facts und netten und lustigen Geschichten über Vögel mag, die das NABU-Vogelbuch auch ausmachen, der kann gerne zu einer Lesung kommen. Da wird es so ein bisschen mit über die Entstehung des Buchs geredet und diese kuriosen Dinge mit Bildern und Videos stelle ich dann vor und lese mal so ein paar Artikel daraus. Und natürlich ganz viel Vogelstimmen auch. Ja, ein paar Lesungen stehen schon fest, zum Beispiel am 19. November diesen Jahres in der Buchhandlung Holota in Hamm oder am 22.11. in dem Rieselfeldern im Rieselfeldhof in Münster. Und für nächstes Jahr gibt es sogar auch schon einen in den Weserterrassen in Bremen am 9. März 2025. Weitere werden folgen, wahrscheinlich im Frühjahr noch in Bonn einer und in Berlin. Und schaut dafür doch gerne in den NABU-Kalender oder unter den Shortlink nabu.de/vogelbuch.
Ja, bleibt die letzte Rubrik für diese Episode, nämlich der Vogel des Tages, der Bird of the Day. Der hat vielleicht auch nicht mit der heutigen Episode zu tun. Fabian, gib uns doch mal ein paar Tipps oder spiel doch mal ein, wie der Vogel klingt.
Das mache ich sehr gern. So ein bisschen maschinenartiges Rattern. Toller Ruf, finde ich. Gesang ist fast nie zu hören bei diesem Vogel. Es ist auch ein Singvogel. Und Martin hat schon so ein bisschen angeteasert, es ist sogar ein Rabenvogel. Was er macht gerne, sind Haselnuss- und Zirbelkiefersamen fressen. Und für diese Arten ist er auch extrem wichtig, weil er die auch verbreitet, wenn er zum Beispiel sowas wie Nahrungsvorräte anlegt. Und dafür würde ich gerne einen Artikel vorlesen aus einem Buch. Einen Moment, ich schlage die Seite auf. Seite 237. Nahrungsmemory. Ab August beginnt der Piep, Nahrungsdepots einzurichten. Bis zu 6000 Verstecke legt er jährlich an und zehrt davon bis in den folgenden Sommer. Auch der Nachwuchs wird noch damit versorgt. Bis zu 80% seiner Verstecke findet er wieder. Selbst durch 1 Meter Schnee gräbt er sich hindurch, um an seine Wintervorräte zu gelangen. Also bis zu 6000 Verstecke und 80%, kann ich merken, verrückt. Also es sind ja mehrere Tausend. Ich denke, dass er sich sowas merkt wie immer rechts vom Stamm oder so. Keine Ahnung. Echt spannend. Es handelt sich um den wunderschönen Tannenhäher. Ein Vogel, der so eher in Mittelgebirgen oder im Alpenraum zu sehen ist, kommt da auch in die Täler im Winter, an die Futterhäuschen. Sehr, sehr schöner Vogel. Und wie immer könnt ihr dazu noch mehr Bild und Ton auf unserem Instagram-Kanal vom NABU-Bundesverband sehen. Schaut da gern rein.
Ja, Damit bleibt uns nur noch zu sagen, abonniert uns gerne, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter und lasst natürlich Bewertungen da, denn bei Spotify haben wir fast 500 geknackt. Also seid da gerne fleißig.
Seid gerne die Nummer 500.
Schreibt uns natürlich gerne an vogelpodcast@nabu.de, gebt uns Feedback oder kleine Anekdoten, die wir dann vielleicht gerne auch mal in der Episode vorstellen können.
Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart und zugehört habt und wünschen euch einen wundervollen Tag und sagen bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.